Deutschlandfunk, Lebenszeit.
An diesem Freitagvormittag begrüßt Sie Sören Brinkmann. Schönen guten Tag. Übergewicht hat viele Gründe. Stundenlanges Sitzen vor dem Bildschirm, sei es im Büro oder zu Hause auf dem Sofa, Snacks jederzeit verfügbar, mit einem nicht gerade geringen Anteil an Zucker. Der steckt übrigens in fast allen verarbeiteten Lebensmitteln. Mehr Zeit, die viele Menschen im Auto verbringen, als in Bewegung, etwa beim Sport. Das heißt also, oder das zeigt, Übergewicht ist zu einem Problem unserer Zeit geworden. Für einige Menschen ganz subjektiv, aber zum Teil auch gesellschaftlich. Übergewicht kann ganz unterschiedliche Erkrankungen oder Gesundheitsrisiken nach sich ziehen. So droht Betroffenen etwa Typ-2-Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind wahrscheinlicher. Aber auch der psychische Druck kann enorm werden, denn eigentlich gelten ja oft ganz andere Körperideale. Im sozialen Umfeld, bei Kindern und Jugendlichen, in der Schule und natürlich in den Medien, gerade in den sozialen Netzwerken, geht es immer wieder um den scheinbar perfekten Körper. Wir möchten über Ursachen und über Probleme im Zusammenhang mit dem Thema Übergewicht sprechen, heute in der Lebenszeit. Unser Thema: immer mehr Übergewichtige, die Suche nach dem richtigen Körpermaß. Und bei mir im Studio ist Christine Josten. Sie ist Sportmedizinerin und Professorin am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und zugeschaltet aus Stuttgart Katrin Giel, Professorin für Psychologie am Kompetenzzentrum für Essstörungen am Uniklinikum in Tübingen. Auch Ihnen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und natürlich sind wir gespannt, von Ihren Erfahrungen zu hören. Sagen Sie uns gerne Ihre Meinung zum Thema. Sie können sich bei uns melden, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464. Oder Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wenn wir Sie zurückrufen dürfen, dann notieren Sie da gerne auch Ihre Telefonnummer. Unser Thema: immer mehr Übergewichtige, die Suche nach dem richtigen Körpermaß. Und ich würde gerne zunächst mal Sie, Frau Josten, fragen, als Sportmedizinerin, als Medizinerin, wann wird denn Übergewicht zu einem Problem?
Also erstmal definieren wir das medizinisch rein rechnerisch. Das misst sich sozusagen am Body Mass Index. Das ist das Verhältnis Körpergewicht zur Größe in Metern zum Quadrat. Und da gibt es so Cut Points, wo man eigentlich auch schon vor Jahrzehnten gesehen hat, okay, wenn eben ein Body Mass Index von 25 überschritten wird, dann ist man übergewichtig. Und wenn er von 30 überschritten wird, dann ist man eben adipös oder eben extrem übergewichtig. Und auch der gleiche BMI gilt tatsächlich auch für Kinder, nur eben nicht mit diesen festen Cutpoints, weil man ja von 0 bis 18 dann denken muss. Und da spielt dann das Geschlecht noch eine Rolle, was bei Erwachsenen eben tatsächlich gleich gefasst wird. Und man nimmt so sozusagen Perzentilsystem. Das kann man dann auch immer noch mal mit den Kinder- und Jugendärzten besprechen. Das heißt, die obersten 10% sind dann sozusagen, oder ist man mit der Gewichtsklasse in den obersten 10% ist man übergewichtig und in den obersten 3% dann eben extrem übergewichtig oder adipös. Und hinterher filigriert sich das noch mal ein bisschen weiter auf mit extrem adipös oder solche Dinge. Aber wichtig ist der Body Mass Index dahinter.
Und diese Marken, Sie haben jetzt gesagt 25 und 30, die gibt es, weil über diesen Marken dann gesundheitliche Risiken stärker werden, oder was ist dann?
Genau, also man hatte das ursprünglich mal tatsächlich an einer Auswertung von wirklich Millionen Daten von Versicherten in den USA festgemacht, und das bestätigt sich aber immer wieder, dass eben das Risiko gerade an nicht übertragbaren Erkrankungen, da gehört Tumorerkrankungen genauso dazu wie klassischerweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, also den Alterszucker haben Sie eben angesprochen, neurodegenerative Erkrankungen, also das Risiko daran zu erkranken steigt ab 25 und steigt extrem ab BMI eben 30 und drüber. Und ab 40 sprechen wir dann eben sogar von einer morbiden Adipositas, die dann häufig ja auch chirurgisch angegangen werden muss. Also das Risiko für Erkrankungen ist höher. Es heißt aber eben auch nicht, man muss daran erkranken. Da kann man eben dann nochmal durch den Lebensstil viel tun. Aber ich denke, da kommen wir später auch nochmal mehr drauf.
Ganz bestimmt. Das sind jetzt auch die gesundheitlichen Aspekte vor allem, die Sie angesprochen haben. Natürlich, auch das habe ich eben schon gesagt, gibt es die psychischen Folgen, psychischer Druck, der dann auch zusammenhängt mit Übergewicht. Katrin Giel, Professorin für Psychologie am Kompetenzzentrum für Essstörungen in Tübingen. Sie beschäftigen sich ja auch gerade mit solchen Fragen, mit den psychologischen Aspekten, seelischen Fragen, die ja auf den Menschen lasten, die dann mit Übergewicht zu tun haben. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, da kann ich gerne auch noch ergänzen. Christine Josten hat es sehr schön gerade auch zusammengefasst, dass wir dieses Risiko sehen oder dass wir gute Daten dazu haben, dass Menschen, die eben übergewichtig oder stark übergewichtig sind, dann körperliche Erkrankungen auch entwickeln, die meistens auch chronisch verlaufen. Und das gilt auch für die psychischen Erkrankungen. Also wir haben auch sehr gute Daten darüber, dass das Risiko steigt, zum Beispiel eine depressive Störung zu entwickeln, auch Angststörungen. Wir haben auch eine große Überschneidung mit Essstörungen. Also die Adipositas an sich, das ist wichtig zu betonen, ist ja keine Essstörung, aber es gibt eben auch Störungen, die zusammenhängen mit impulsivem Essverhalten, also wo Menschen das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle darüber, was sie essen, wie viel sie essen. Und auch das ist eben häufig dann assoziiert mit Übergewicht oder Adipositas. Und wir haben teilweise, muss man sagen, nicht so ganz genau die Richtung. Also Henne oder Ei ist schon auch so ein Thema. Mhm. Es kann teilweise schon auch sein, dass Menschen bereits vorher übergewichtig waren und dann sozusagen eine psychische Belastung oder auch Störung entwickeln. Es gibt aber auch das umgekehrte Muster. Also dass Menschen, die bereits zuvor vielleicht eine Essstörung hatten oder einer Depression leiden, dann in den folgenden Jahren auch aufgrund von bestimmten biologischen Prozessen, die wir kennen, tatsächlich auch ein Übergewicht entwickeln. Also es geht so in beide Richtungen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, erklärt, dass es man nicht genau sagen kann, was ist dann zuerst da. Aber dieser Zusammenhang zwischen psychischen Problemen und dem Thema Übergewicht, kann man das beziffern, in wie vielen Fällen das der Fall ist?
Ja, also man kann sich das anschauen sozusagen querschnittlich, wenn wir zum Beispiel Daten haben von Krankenkassen oder auch wenn wir selber schauen bei unseren Patienten, die wir zum Beispiel in der Universitätsklinik versorgen, da können wir natürlich schauen, wie viele Patienten, die jetzt zu uns kommen, primär wegen Übergewicht oder Adipositas, erfüllen denn auch noch eine Diagnose einer psychischen Erkrankung. Da liegen wir schon im Bereich zwischen 10 und 20%, je nachdem, über welche Erkrankung wir jetzt sprechen.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Übergewicht, die Suche nach dem richtigen Körpermaß. Unser Thema heute in der Lebenszeit. Und Sie können uns gerne schreiben. Eine E-Mail hat uns schon erreicht von einer Hörerin aus Hamburg. Sie schreibt uns: Schon sehr lange beschäftige ich mich mit Gesundheitsthemen. Ich weiß also genau, wie es geht, wenn die Hose kneift und man dies ändern möchte. Aber mittlerweile bin ich, sie schreibt, sie ist 56 Jahre alt, eine Mutter im Alter, inzwischen ist sie bei der Kleidergröße ihrer Mutter angekommen, 46. Mein Mann liebt mich, so schreibt sie, ich zitiere es aus ihrer Position: Mein Mann liebt mich, wie ich bin, mein Umfeld ist tolerant, ich schwimme viel im Sommer, mache Fitness zu Hause und im Urlaub, sie kann sich nicht nachhaltig motivieren, stringenter zu leben und abzunehmen. Das heißt, das ist eine Zuschrift, die uns erreicht, eine Frau im Alter von 56 Jahren, die ja mit diesem Problem zu tun hat, die nicht so sich motivieren kann, wie sie schreibt. Ist das etwas, Frau Josten, was Sie in Ihrer Arbeit, auch in Ihrem Umfeld oft erleben?
Ich finde es ganz spannend, was die Dame noch aufbringt. Ja, erlebe ich. Das eine ist natürlich das Motivationale. Ich habe aber auch noch mal genau rausgehört, wie wichtig es dieser Dame ist. Sie kümmert sich um die Gesundheit, sie tut total viel und sie nimmt ihr Umfeld als tolerant wahr und als der Ehemann, der sie liebt. Wichtig ist hier vielleicht zweierlei zu betonen. Das eine Mal ist eben, dass häufig genau Adipositas und das Mehrgewichtigkeit, wird es auch häufig von Betroffenen gesagt, ist eine sollte nicht zur Stigmatisierung führen, ne? Und es sollte auch nicht Angst machen, dass alle Menschen dabei krank werden oder solche Dinge. Und wir gucken ja auch, Katrin Giel hat es auch auf verschiedene Marker und Hinweise geschrieben. Auch da gucken wir, wie ist denn die Körperkomposition? Jemand, der fit ist und mehr wiegt, ist eigentlich auch nie unser Problempatient aus Sicht Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wichtig ist aber trotzdem, Adipositas als solches eine Krankheit. Jetzt hat sie nicht geschrieben, ist sie adipös oder nicht, aber eine Kleidergröße von 46 denke ich, signalisiert schon mal so eine bestimmte Richtung. Wichtig ist aber, dass man nicht aus der Sorge heraus, ich muss unbedingt abnehmen, plötzlich über diese Weise psychisch krank wird und sich die Wertigkeit daran festmacht, an der Gewichtigkeit, sage ich mal. Und das ist ein sehr schöner Hinweis, der, glaube ich, auch unbedingt hier nochmal Erwähnung finden musste. Ja.
Die Hörerin, ein Satz füge ich noch hinzu, schreibt außerdem, leider bin ich Chronotyp Eule und liebe Schokolade. Schwierige Bedingungen, schreibt sie dazu. Das heißt, was sind dann auch die körperlichen Voraussetzungen vielleicht?
Ja, also ich liebe auch Schokolade, bin Chronotyp Lerche, aber auch 56 Jahre alt. Also Schokolade lieben ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Also das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Es ist überhaupt nicht schlimm, Schokolade zu lieben, und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn man ab und zu auch mal chillt. Es ist eigentlich mehr eine Kompetenz. Frage, wie viel Schokolade gönne ich mir, wie viel und nehme es auch bewusst als Gönnen wahr und genieße das dann auch, und dann ist das auch überhaupt nicht verkehrt, aber wie viel Zeit investiere ich eben auch in Bewegung und wie viel Zeit oder wie ist mein sonstiges Essverhalten eben auch ausgewogen und sollte eben dann doch mehr Obst und Gemüse als Schokolade enthalten.
Mhm. Wir haben jetzt vor allem auch dieses Thema Übergewicht gerade in den ersten Minuten unserer Sendung sehr unter dem Motto Problem oder problematisiert, unter dem Motto Problem beschrieben. Was an gesundheitlichen Folgen kann es geben, was an psychischen Folgen zum Beispiel auch? Katrin Giel, Sie würde ich gerne ansprechen. Kann es nicht aber auch sein, dass viele Leute sagen, vielleicht, ich bin völlig okay damit. Es mag ja viele Menschen geben, die es gar nicht als Problem empfinden. Oft wird ja auch von so einem Wohlfühlgewicht gesprochen. Also ist es richtig, das Thema Übergewicht nur unter dem Motto Problem zu sehen?
Ja, das finde ich also sehr gut, dass Sie das ansprechen. Und ich finde, es ist auch gerade in dieser Zuschrift der Hörerin auch nochmal rausgekommen, dass es diese beiden Aspekte ganz stark gibt. Also es gibt halt diese gesundheitliche Perspektive. Das hat Christine Josten ja auch schon jetzt rausgearbeitet, ja, dass wir drüber sprechen, weil es eben gesundheitliche Einschränkungen gibt. Es gibt aber eben auch diesen Aspekt Körperlichkeit, vielleicht auch Schönheitsideal. Das hat die Hörerin ja auch so ein bisschen angesprochen, ja. Also fühle ich mich attraktiv oder bin ich attraktiv oder ist meine Körperform eine, die irgendwie Akzeptanz findet in meinem Umfeld, ja? Und das ist natürlich, würde ich sagen, schon nochmal eine andere Perspektive auf das Thema. Und Sie haben gerade gesagt, ja, es gibt auch eine große Gruppe von Menschen, die sagt, ich fühle mich da wohl. Was mir daran ganz gut gefällt, an diesem Begriff vielleicht auch Wunschgewicht, ist auch, wenn man so ein bisschen intuitiven Zugang da hat. Ja, also wenn man wir nennen das so Interozeptionsfähigkeit, also wenn ich vielleicht ein gutes Gefühl habe für meinen Körper und da vielleicht eben nicht die harten Fakten vielleicht immer nur auf der Waage zählen müssen. Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich schon was gut ist, wenn man da so nicht sich ganz hart orientieren muss, vielleicht an bestimmten Zahlen oder Vorgaben. Und ich denke, dass es auch einen großen Trend gibt, wie Sie das angesprochen haben, weil man auch stark unter Druck kommt durch diese Schönheitsideale, die in unserer Gesellschaft oder auch in anderen westlichen Industrienationen sehr stark propagiert werden. Das ist ein extremes Schlankheitsideal, das von sehr wenigen Menschen eigentlich nur erreicht werden kann. Und da gibt es natürlich auch Gegenpositionen dazu.
Das werden wir noch weiter besprechen hier in dieser Sendung. Unser Thema in der Lebenszeit heute, immer mehr Übergewichtige, die Suche nach dem richtigen Körpermaß. Und eine E-Mail hat uns erreicht von einer Hörerin aus der Schweiz. Sie schreibt uns, nahezu die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung ist von extremem Übergewicht betroffen. Das, so schreibt sie in Anführungsstrichen, Mutterland des Junkfoods hat in puncto gesunder Ernährung und Lebensführung auf ganzer Linie versagt. Leider sind Konzerne wie Coca-Cola oder McDonald's weltweit tätig und verführen ganz besonders junge Menschen mit ihrem Nahrungskonzept. Nahrungskonzept auch in Anführungsstrichen geschrieben. Das ist das Thema Ernährung, das natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle spielt beim Übergewicht. Das werden wir auch in dieser Sendung noch weiter thematisieren. Die Hörerin hat uns eine E-Mail geschrieben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das können Sie auch gerne tun. Sie können uns schreiben, eine E-Mail, oder Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und die hat auch Herr Jarolewski gewählt aus Oberhausen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Sie haben sich bei uns gemeldet. Wie ist Ihr Blick auf unser Thema?
Ja, ich sehe den psychologischen Zusammenhang in all Ihren Sendungen, egal worum es geht, reichlich überbewertet. Ich sehe den geschichtlichen Zusammenhang und den physischen Zusammenhang anders. Noch vor gut 100 Jahren waren knapp 90% der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt. Da gab es keinen Traktor, auf den man sich draufsetzen konnte. Das war eine knochenharte körperliche Arbeit. Die ganze Entwicklung beispielsweise der letzten Generation, die wir so ein bisschen wissenschaftlich nachverfolgen können, hat gezeigt, dass das Leben ein Überlebensproblem war. Der Neandertaler ist wahrscheinlich ausgestorben, weil er den Winter nicht überlebt hat. Was wollen sie im Winter machen, wenn es Eis und Schnee hat? Und den Zusammenhang, den sollte man meines Erachtens in diese Sendung mit einfügen. Ich wollte gar nicht mal hier rein, sondern den sollte man mit einfügen, denn unsere Überflussgesellschaft, die hat mit Sicherheit auch dann fürs Übergewicht psychische Ursachen.
Das heißt, Ihr Punkt ist, dass man eben auf diese unsere Zeit einfach schauen muss, in der es Traktoren gibt, haben Sie angesprochen, in der es Autos gibt. Das heißt, Menschen bewegen sich weniger einfach in ihrem Alltag, in unserem Umfeld.
Ja, in ihrem Lebensumstand, notwendigen Lebensumstand war es früher nötig, dass sie körperlich bis an die Grenze gingen. Mhm. Ich komme zu Hause aus einer Gärtnerei, da habe ich es ja erlebt. Wir hatten nie Übergewicht, weil wir immer wieder körperlich hart arbeiten mussten. Und ich wiederhole mich, der psychische Zusammenhang in Ihren Sendungen, der wird, egal welches Thema da ist, überbewertet.
Vielen Dank.
Einfachen Zusammenhänge, die sollten mal mehr in den Blickpunkt genommen werden, denn zweifellos ist Essen eine Ersatzbefriedigung. Aber wir werden auch Lebensumstände nicht ändern können. Aber das ist ein Hauptgrund meines Erachtens für unsere Misere.
Herr Jaruleski, wir haben eine Psychologin in der Runde, Frau Giel vom Kompetenzzentrum für Essstörungen. Aber ich würde zunächst mal, weil sie mir gegenüber sitzt und sich gerade schon auf dem Stuhl hier hin und her bewegt, Frau Justen ansprechen von der Deutschen Sporthochschule in Köln, vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft. Sie sind nicht, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, an Ihrem Gesichtsausdruck nicht ganz einverstanden damit.
Ja, ich finde den Hinweis total wichtig und deswegen würde ich auch Katrin Giel das gleich überlassen, nochmal fachlich dazu antworten. Aber gerade weil ich Medizinerin bin und diese naturwissenschaftliche Perspektive sehr stark auch vertrete, würde ich gerne den Horizont da einfach weit spannen und finde es sehr wichtig, eben das einzubringen.
Aber hat Herr Jaruleski nicht einen Punkt, dass wir früher vor Säbelzahntigern fliehen mussten und eben viel mehr körperliche Arbeit hatten, selbst bis vor 100, 150 Jahren, als wir das heute haben?
Ja, in unserem Genom steckt das auch. Iss, was du kriegen kannst und beweg dich so wenig wie möglich. Eigentlich ist ein sitzender Körper ein sehr schlauer Körper. Um Kräfte zu sparen, weil es könnte ja wieder schlechte Zeiten kommen. Ne? Also von daher, aber es ist eben leider nicht nur dieses 1+1 oder eine Kalorie Input minus eine Kalorie Verbrauch, sondern da gibt es eben sehr viel mehr. Und ich finde, die psychische Perspektive betonen wir ja deswegen alle immer so, weil die Krankheit macht was mit den Menschen. Und sie macht sie in ihrem Greifen, in ihrem Wertigkeitssystem. Auch das ist das, was wahrscheinlich Katrin Giel auch gleich viel, viel besser als ich sagen kann. Mir war es nur wichtig, dass auch wir aus medizinischer Perspektive sehr genau auf diese verschiedenen Perspektiven versuchen zu gucken. Und gerade eben dieses vielleicht der Verführung, Sie hatten die auch angesprochen, Herr Januszewski, nun, dass es eben viel Zucker, viel Essvermögen gibt und solche Sachen, dem widerstehen zu können, schon allein das ist eine wichtige psychologische Perspektive.
Bevor ich Frau Giel gleich anspreche, zunächst noch mal einmal, Herr Jaruleski, man kann ja an diesen Umständen nichts ändern. Wir haben nun mal Autos, wir schaffen auch die Traktoren nicht ab. Also das heißt, wie wäre dann die Lösung?
Die kenne ich auch nicht. Ich habe die Sporthochschule auch durchlaufen. Ich habe diese Probleme zeitlebens nicht gehabt. Ich bin 87 Jahre alt. Aber unsere Sitzgesellschaft ist nicht körpergemäß. Der Körper ist innerhalb von wahrscheinlich anderthalb, 2000 Jahren als eine Arbeitsmaschine entwickelt worden, aus der wir nicht innerhalb von zwei, drei Generationen eine Sitzgesellschaft machen können. Und solange wir diese einfachen Zusammenhänge nicht auch in die breite Öffentlichkeit kriegen, aber für Abhilfe habe ich auch kein Patentrezept.
Dennoch, herzlichen Dank, Herr Jaruleski, für Ihren Anruf. Und ich höre daraus auf jeden Fall auch den Aufruf, ein bisschen aus dem Sitzen herauszukommen. Aber trotzdem nochmal, Frau Giel, Katrin Giel, Professorin für Psychologie. Herr Jaruleski hat eben gesagt, die Psychologie ist da ein bisschen überbetont.
Ja, ich finde den Punkt von Herrn Jarolewski sehr valide, also sehr wichtig. Also er spricht eben einen Aspekt an. Ich denke, das Thema, wie entsteht Übergewicht und wie wird es aufrechterhalten, das ist ja sehr komplex. Und wir haben natürlich da verschiedene Stellschrauben, weil wir im Endeffekt reden wir ja über die Energiebilanz. Ja, und da ist natürlich Bewegung oder wie viel Energie verbrauche ich, ja, die ich aufgenommen habe, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ich finde, er hat absolut recht, wenn er ausführt richtigerweise, dass natürlich wir große gesellschaftliche Veränderungen hinter uns haben und tatsächlich so eine sedentäre Gesellschaft überführt sind, wo sicherlich viele Menschen Schwierigkeiten haben, überhaupt noch ausreichend Bewegung zu finden. Nur es ist eben nicht der einzige Faktor. Ja, wir wissen eben, dass es sehr komplexe Zusammenhänge sind. Und ich denke, die Psychologie an sich kann auch da ganz viel interessante Aspekte oder wichtige Erklärungsansätze bieten, weil die nächste Frage ist ja, warum bewegen sich die Menschen denn wenig oder warum gibt es eben eine Gruppe, die hat Spaß dran? Und da können wir auch gleich mal über die
Entwicklung. Gibt es eine Antwort darauf?
Ja, das kann Christine vielleicht nachher auch nochmal aufgreifen, als Sportmedizinerin. Also das ist auch wieder relativ komplex, aber wir wissen, dass da eben zum Beispiel auch Erziehung oder überhaupt die Prägung in der Kindheit eine große Rolle spielt. Ja, ob Menschen eben Spaß dran haben oder ob sie das auch eine Idee haben, was ist denn meine Sport oder wie bewege ich mich gerne, ja, wie kann ich das genießen? Zum Beispiel, und dass wir eben aber auch ganz viele Aspekte auch in der Psychologie wieder haben, die dafür sorgen, dass Menschen vielleicht eben eher nicht bewegungsfreudig sind. Mhm. Und das hatte auch meine Kollegin ja auch schon ausgeführt, dass es eigentlich ja teilweise auch sinnvoll sein kann. Ja, also man kann sich auch ein bisschen fragen, man kann den Spieß ein bisschen umdrehen und sich fragen, wie bleibt man denn überhaupt normalgewichtig in unserer Gesellschaft?
Und das fragen wir uns gleich hier weiter in der Lebenszeit. Frau Giel, danke für diese Ausführungen bis hierher. Katrin Giel vom Kompetenzzentrum für Essstörungen an der Uni Tübingen. Unser Thema heute: immer mehr Übergewichtige. Die Suche nach dem richtigen Körpermaß. Und Sie können sich gerne weiterhin beteiligen. Unsere Telefonnummer kostenfrei 00800 4464 4464. Oder Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und nach den Nachrichten machen wir hier weiter. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk, da reden wir heute über das Thema Übergewicht. Die Ursachen sind vielfältig. Zu wenig Bewegung im Alltag, zu viel Zeit verbringen viele vor dem Handy oder vor dem Fernseher. Es sind oft auch die Essgewohnheiten, die ja sich zu Ungunsten verändert haben, zu unseren Ungunsten, zu Ungunsten des eigenen Körpers. Der Zuckergehalt in vielen Lebensmitteln ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Wir wollen gleich auch hier über die Essgewohnheiten sprechen in der Sendung. Ja, und Zuckergehalt, den gibt es nicht nur in Schokoriegeln oder in Softdrinks. Fast alle verarbeiteten Lebensmittel haben einen zu hohen Zuckergehalt, wenn man sich an die Grenzwerte etwa der Weltgesundheitsorganisation hält. Wir diskutieren über das Thema Übergewicht, immer mehr Übergewichtige, die Suche nach dem richtigen Körpermaß mit Christine Josten, Sportmedizinerin an der Deutschen Sporthochschule in Köln, und Katrin Giel, Professorin für Psychologie am Kompetenzzentrum für Essstörungen. Und wir haben eben von Ihnen, Frau Giel, schon gehört, ja, dass es oft eben auch schwierig ist mit der Motivation zur Bewegung. Wir haben darüber gesprochen. Ja, in unserem Alltag bewegen wir uns natürlicherweise weniger in unserer Gesellschaft, in der wir leben. Und da kommt es dann natürlich ganz entscheidend auf die Motivation an. Frau Giel, was spielt denn da eine Rolle oder wie kommt man denn dahin, diesen ja oft zitierten inneren Schweinehund zu überwinden?
Ja, da gibt es aus psychologischer Sicht sehr wesentliche Aspekte, die eigentlich damit zu tun haben, wie gut eigentlich meine Impulskontrolle ist und wie gut die auch interagiert mit Aspekten im Gehirn, wo es um Belohnung geht. Ja, also der innere Schweinehund, den Sie angesprochen haben, den kann man sich vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen vorstellen, vielleicht so als eine Waage. Ja, also ich habe da so zwei Optionen und die eine wäre vielleicht sehr belohnend und verlockend. Ich könnte auf der Couch sitzen bleiben, ja, und auf der anderen Waagschale habe ich vielleicht so längerfristige Vorteile, wenn ich mich jetzt bewegen würde. Im Moment scheint mir das nicht so attraktiv, ja. Das heißt, ich brauche doch eine erhöhte Motivation, um jetzt wirklich zu priorisieren, ich mache das jetzt, ja, weil ich einfach jetzt weiß, längerfristig ist es gut, ja. Im Moment habe ich eigentlich keine Lust. Und da wissen wir eben, dass es bestimmte Hirnregionen gibt, die da auch eine Rolle spielen, die genau mir helfen, im Endeffekt diese langfristigen Ziele zu verfolgen. Und das kann man auch trainieren und üben. Aber wie Frau Josten es vorher auch schon angesprochen hat, so menschlich ist es natürlich schon, ja, dass ich erstmal so das Kurzfristige, was jetzt angenehm erscheint, vielleicht als Priorität habe. Das ist nicht ungewöhnlich, ja.
Sie können gerne mitdiskutieren, Sie können uns anrufen, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und angerufen hat uns zum Beispiel Frau Schreiber aus Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Wie ist Ihr Blick auf unser Thema heute?
Ich hatte angerufen als Antwort auf Herrn Jachenowski.
Herr Jacholeski hat eben angerufen und...
Ja, es tut mir sehr leid.
Kein Problem. Herr Jacholeski hatte eben angerufen hier in der Sendung und sich darauf bezogen, dass die Psychologie aus seiner Sicht überbetont sei. Genau.
Das ist also. Ich muss dazu sagen, ich bin seit 14 Jahren Krankenschwester, selber von einer Essstörung betroffen und deswegen habe ich dann leider die Antwort von Frau Giel verpasst. Grundsätzlich habe ich eigentlich nur beitragen wollen, dass, wie soll ich mal sagen, im Gegensatz zu anderen Süchten, sage ich mal, wie Alkohol, Rauchen, Tabak, man im Alltag nicht auf Essen verzichten kann. Ich muss ja essen, um zu überleben. Gleichzeitig macht es aber der Leistungsdruck, der halt, denke ich persönlich, höher ist als vielleicht noch vor 100 Jahren, einfach weil eine Arbeitsverdichtung stattfindet, auch eine größere Vernetzung in unserer Gesellschaft, dass man sich mehr vergleichen tut mit anderen. Dieser Leistungsdruck, der kann halt nicht mehr so einfach abgebaut werden wie vielleicht früher. Mhm. Und auch ehrlich gesagt Schichtdiensten, die viele Personen haben, nicht eingeschlossen, aber auch andere Aspekte wie halt hochverarbeitete Lebensmittel, die Sie gerade angesprochen haben, die machen es einem einfach schwerer.
Das heißt,
der Zugang ist einfach leichter.
Bei Ihnen, wenn ich Sie richtig verstehe, spielt das schon eine ganz wesentliche Rolle, dass Sie einfach auch dann wirklich mit dem psychischen Druck spüren und daraus sich etwas entwickelt, eine Essstörung in Ihrem Fall.
Das ist korrekt. Bei mir stammt es noch aus einem Trauma aus Kindheitstagen, was sich leider noch mit manifestiert. Und dazu kommt aber auch noch ADHS im Kindes- und Erwachsenenalter, was natürlich diese Impulskontrollsteuerungsprobleme, die angesprochen wurden, nochmal auch mit einbezieht. Hm.
Darf ich Sie fragen, Sie haben erzählt, dass Sie eine diagnostizierte Essstörung haben. Darf ich fragen, wie die sich dann äußert?
Die äußert sich in Fressattacken und diese kompensiere ich oder versuche ich zu kompensieren. Ich möchte ja nicht zunehmen. Entsprechend, warten Sie, bei mir ist gerade Noteinsatz.
Ja, wir hören uns im Hintergrund, genau.
Ja. Und also Bulimie mit Fressattacken im Endeffekt.
Vielen Dank, dass Sie uns das geschildert haben. Ich würde das gerne direkt weitergeben an Frau Giel, die ja am Kompetenzzentrum für Essstörungen arbeitet. Diese Schilderungen von Frau Schreiber, die wir da gehört haben. Wie oft begegnet Ihnen das? Beziehungsweise anders gefragt, da zeigt sich ja genau, was Frau Schreiber auch schon klar gemacht hat, da steckt eben tatsächlich eine psychische Komponente dahinter.
Ja, genau. Das. Vielen Dank also auch an die Hörerin. Ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den sie auch anspricht. Also wir hatten eingangs in der Sendung schon kurz eben drüber gesprochen, dass es eine erhebliche Überschneidung auch gibt zwischen Übergewicht und Essstörungen. Und gerade bei dem, was die Hörerin geschildert hat, also Menschen, die unter impulsivem Essverhalten leiden, also wiederkehrende Essanfälle haben, gibt es eben eine große Überschneidung auch mit Übergewicht und Adipositas, ja, weil gerade wenn man jetzt sehr häufig Essanfälle hat und der Kalorienaufnahme nicht entgegengewirkt wird, dann ist meistens eben auch ein erhöhtes Körpergewicht das Resultat. Die Hörerin hat ja auch für sich selber so eingeordnet, für sie hat das viel zu tun eben mit Stress, mit Leistungsdruck, mit negativen Emotionen. Und das ist also tatsächlich auch ein Stück weit, wovon wir ausgehen in der Psychologie, in der Medizin, wie diese Essanfälle im Endeffekt auch ausgelöst werden, zumindest kurzfristig. Da wissen wir, dass eben meistens intensive negative Gefühle vorausgehen und dass diese Essanfälle ein Stück weit verstanden werden können als eine Möglichkeit, eben Emotionen zu regulieren.
Mhm. Ich möchte nochmal herzlichen Dank sagen an Frau Schreiber, die uns angerufen hat und ihre Lebensumstände geschildert hat. Und sie hat uns im Grunde schon direkt zu dem nächsten Aspekt, den wir gerne besprechen wollen, hingeführt. Natürlich zum Thema Essen, Ernährung. Und damit möchte ich auch Thomas Elrott mit in die Runde holen. Er ist Mediziner und Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie an der Universität Göttingen. Guten Morgen, Herr Elrott.
Hallo, Herr Brinkmann.
Und wenn ich Sie direkt frage, welche Rolle spielen Essgewohnheiten beim Thema Übergewicht?
Sicherlich ist Übergewicht durch unglaublich viele Faktoren gleichzeitig bedingt. Und natürlich spielt es eine große Rolle, was wir essen und wie wir gelernt haben zu essen. Aber auch da gibt es eine riesengroße Bandbreite zwischen Menschen. Und es ist, sagen wir mal, schwer, das Glas klar einzuteilen in diese Art von Essverhalten ist gesund und diese Art von Essverhalten geht mit Übergewicht oder Adipositas einher.
Ist es ein bisschen auch so, dass Essen oft vielleicht falsch aufgeladen ist oder falsch besetzt ist, manches, oder Süßigkeiten zum Beispiel, daran kann man es, glaube ich, ganz gut festmachen. Also Eis als Belohnung, gerade wenn wir bei Kindern sind, oder als Trost Schokolade oder Gummibärchen, laden wir da eben auch schon Essen auf in positiver Weise?
Wenn Eltern das tun, ist das sicherlich nicht glücklich. Das heißt, dass typische energiedichte Speisen als Belohnung serviert werden oder gereicht werden oder auch als Trost gereicht werden, dann zementiert man das und ich würde Eltern auch dringend davon abraten, so etwas zu tun, also Essen zu benutzen, um negative Gefühle zu kompensieren oder um zu belohnen. Das ist unglücklich, das ist nicht Sinn des Essens und das führt dann letztlich dazu, dass die Kinder dann später tendenziell eher Probleme bekommen.
Und ich glaube, damit sind Sie in einer Linie mit Frau Theis, die uns angerufen hat, die, glaube ich, ein ganz ähnliches Thema aufmachen möchte und ganz ähnlich darauf blickt. Frau Theis, guten Morgen.
Guten Morgen.
Genau, wir waren gerade bei der Frage, wie besetzen Eltern auch gerade Lebensmittel mit so einem Trösterchen, mit Schokolade, mit Belohnung, mit Eis als Belohnung. Wie sehen Sie es?
Das kommt ja gerade hin, da will ich auch gleich noch drauf ansprechen, denn das habe ich vorhin gar nicht so erwähnt. Ich finde, Kinder müssen lernen, den Umgang mit diesen Süßigkeiten. Natürlich kann man das mal als Trostpflaster nehmen, aber eigentlich müssen sie verstehen und es wirklich trainieren, dass sie wählen können. Ja, und manche sind eben mehr auf Süßigkeiten und manche sind nicht auf Süßigkeiten. Das zeigt sich schon im Kleinkindalter. Und wenn man das später kontrolliert hat, dass es nicht immer nur ein Verbot ist, sondern dass man auch frei mit entscheiden kann, dann kann man das als Erwachsener meines Erachtens auch. Ich habe ja vorhin bei Ihrem Telefonbeantworter schon gesagt, wir haben selbst vier erwachsene Kinder, drei Söhne, eine Tochter. Unser erster Sohn hat im Babyalter die Flasche nie leer getrunken. Ja. Unser zweiter Sohn trank die immer leer. Und da ich keine dicken Babys wollte, habe ich mit der Kinderärztin gesprochen, damals in Köln. Die war noch Oberärztin der Uniklinik, also die war sehr kompetent. Und ich sagte, hören Sie mal, das will ich nicht, was soll ich machen? Der muss ja auch also satt werden, ja, so schreit er ja nur. Dann habe ich ihm Weizengelflocken unter die Flasche gemischt. Mhm. Ja, da war der also noch kleiner Säugling. Und später in den Brei. Damit habe ich das kompensieren können. Wir haben heute Erwachsene, Kinder, die selbst Kinder haben, wir haben sieben Enkel, die sind zwischen 2 und 7 Jahren und 9 Jahren. Alles wunderbar. Aber ich denke, dass das von klein auf mit von den Eltern, die haben die Verantwortung, kontrolliert werden muss. Ein Kind ist ein bisschen fülliger, ein anderes nicht. Wenn das eine nachgewiesene Krankheit wäre bei dem Kind, was dann zu dick wird, ist das was anderes. Aber was ich beobachte, auch bei unseren Enkeln in Schulen und Kita, was die Kinder da mitbekommen, ist einfach fantastisch. Ja? Mhm. Viele haben ordentlich gepackte Frühstücksdosen, aber andere, die bringen dann Käsebrötchen, süße Teilchen und dann diese Flutschi-Dinger da zum Trinken. Und ich weiß nicht, was alles.
Sie betonen die Verantwortung der Eltern. Ist es auch Teil der Erziehung? Gehört Essen auch zur Erziehung dazu?
Unbedingt. Natürlich. Schließlich bin ich als Eltern, also ich beziehe meinen Mann damit ein, wir sind ja da verantwortlich, dass die Kinder versorgt werden. Und unter Versorgung der Eltern, auf die Verpflichtung der Eltern, gehört das Essen auch dazu. Ganz wichtig.
Und wenn Sie wenn ich noch ganz kurz fragen darf, Sie auf Ihre Kinder und Ihre Eltern, Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder in dem Fall schauen, merken Sie, dass sozusagen, dass sich dann Ihre eigene Erziehung da auch ausgezahlt hat oder dass sie ausstrahlt?
Das finde ich ja ganz witzig. Ja, das ist jetzt nicht nur in diesem Punkt so. Manchmal sage ich zu meinem Mann, also alles können wir ja wohl nicht falsch gemacht haben. Siehe da, unsere Söhne, ja, also die Tochter war die Jüngere, die machen mit ihren eigenen Kindern so viele Sachen, die wir beobachten können, wie wir das mit denen gemacht haben. Also so ganz falsch kann es nicht gewesen sein. Wir hatten auch Kämpfe und Auseinandersetzungen. Glauben Sie nicht, dass wir eine extravagante Familie waren? Nein. Mhm. Da gab es auch Diskussionen um das und jenes. Aber gerade beim Essen. Zu Hause gab es bei uns Haarmilch, 1,5%. Warum soll ich denn 3,5 nehmen? Weil das ja so gut für die Kinder ist. So ein Quatsch,
ja,
wenn ich keine dicken Kinder will.
Frau Theis, ich danke Ihnen. Frau Theis hat uns aus Rheinland-Pfalz angerufen und ihre Erziehung geschildert. Ich danke für Ihren Anruf, ich danke für Ihre Schilderungen und würde das gerne an Frau Josten hier im Studio direkt weitergeben, Sportmedizinerin und Professorin am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft. Erziehung, hat uns gerade Frau Theis erzählt, zahlt sich aus.
Ja, sehr schön, Frau Theis. Vielen Dank für die lebhafte Schilderung. Vor allen Dingen, ich kann mir das Bild vor Augen führen. Auch hier ist es natürlich wieder so, wenn ich jetzt trotzdem ein kleines Aber sage, dann, Sie haben das super gemacht und Sie haben sich informiert und solche Sachen, aber leider haben nicht alle Eltern diese Möglichkeit, das so zu tun. Und auch das wissen wir, Herr Errott hat es eben ja auch schon angesprochen, wie vielschichtig, auch Katrin Giel hat es vorhin schon gesagt, wie vielschichtig doch die Einflüsse auf Bewegung sind. Also kann ich mich beispielsweise Werbung widersetzen oder nicht? Und manche Mamas und Papas, die es auch gut meinen mit ihrem Kind, verbinden eben mit einem Besuch in Fastfood-Ketten ein Highlight. Und denken, sie tun ihren Kindern was Gutes. Sind die deswegen böse Eltern? Nein, es ist nur vielleicht manchmal ein anderes Verständnis dahinter. Und das ist das, was wir ja auch heutzutage lernen, eben wie wichtig das Thema Gesundheitskompetenz ist. Und da gehört Ernährungskompetenz mit rein, Bewegungskompetenz. Da ist auch nochmal die Frage, darf ich mir Schokolade gönnen? Ist das schlimm, wenn ich Schokolade mag? Und solche Dinge. Sondern es ist ein Verständnis dahinter und ein Lerneffekt. Und es können leider eben nicht alle so teilhaben an dem Bildungssystem, wie wir uns das gerne wünschen. Also von daher, das ist sehr, sehr viel komplexer. Und viele Eltern von betroffenen Kindern haben wahnsinnige Schuldgefühle deswegen, dass sie nicht alles richtig gemacht haben. Und das muss man, glaube ich, bei allem Verständnis für Erziehung, Erziehungskompetenz eben nochmal mit aufgreifen, diesen Aspekt, dass nicht die, die dicke Kinder haben, sage ich jetzt mal extra so salopp, alles falsch gemacht haben, sondern möglicherweise sind da eben nochmal ganz andere Dinge dahinter. Vielleicht ein klitzekleiner letzter Hinweis nochmal, weil der mir auffiel, Frau Theis, Sie hatten auch darauf hingewiesen, gesundheitliche Gründe. Wir haben mit 3-4% der Fälle inzwischen wirklich monogenetische, das heißt also ein Gen Genveränderung, die verantwortlich gemacht werden kann für ein extremes Zunehmen der Kinder in sehr kleinem Alter, jungem Alter, schon im Kindergartenalter. Und das ist eben auch nochmal wichtig, weil auch daran muss man manchmal denken. Früher hatte man da gar nicht so sehr auf dem Schirm. Da dachte man immer Schilddrüse, die war es ja meistens nicht. Aber auch diese monogenetischen Aspekte muss man einfach auch nochmal medizinisch im Hinterkopf haben.
Ich wollte eigentlich jetzt direkt Herrn Elrod ansprechen, aber eine Frage habe ich noch, weil die uns gerade direkt von einem Hörer erreicht, der sich auf das Messen des Übergewichts bezieht. Wir haben eben den Body Mass Index, den BMI, schon angesprochen. Und der Hörer, deswegen Frau Josten, Sie vielleicht, er fragt, wie zeitgemäß ist es, den BMI zu ermessen. Macht das Sinn?
Ja, also das ist eine Frage, die natürlich wissenschaftlich rauf und runter diskutiert wird. Vom Prinzip her hat er völlig recht, weil der BMI diese rechnerische Größe ist. Und wir gucken natürlich sehr viel mehr auf die Körperkomposition. Das heißt eigentlich eben auf, vor allen Dingen auf das Verhältnis Muskelmasse-Fettmasse. Weil Muskelmasse gesund erhaltendes Organ ist und Fettmasse ist eben im Übermaß ein krankmachendes Organ. Und von daher guckt man eben auch auf den Bauchumfang, der auch nur rechnerisch, aber eher dann doch dieses böse Bauchfett widerspiegelt. Und man kann dann auch dieses Bauchfett noch ins Verhältnis setzen zur Größe. Dann hat man den Waist-to-Height-Ratio. Also das gibt so verschiedene Algorithmen dahinter. Am liebsten gucken wir natürlich wirklich auf die Körperkomposition, die uns auch zeigt, durch zum Beispiel eine bioelektrische Impedanzanalyse, wo wir sehen, wie viel Muskelmasse ist es. Und das vielleicht auch nochmal, was Sie vorhin nach Motivation zur Bewegung fragt. Man braucht nicht wahnsinnig viel, um die gesundheitlichen Aspekte von Bewegung zu nutzen. Aber vielleicht kommen wir dazu konkret später nochmal.
Genau, da machen wir jetzt nochmal die Klammer zu. Und diese Frage insofern haben wir beantwortet. Ich würde aber dann Herrn Elrott nochmal ansprechen auf das, was wir eben von unserer Hörerin gehört haben. Ich habe Ihnen als erstes die Frage gestellt, welche Rolle Essgewohnheiten spielen beim Thema Übergewicht. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen präzisiere, welche Rolle spielen denn Essgewohnheiten bei Kindern? Denn da waren wir ja gerade dann für das Thema Übergewicht, dann auch vielleicht für Übergewicht, das sich durch das ganze Leben zieht.
Es gibt sicherlich einige Aspekte, die sehr stark das, oder die nicht, ich will nicht sagen sehr stark, aber die zumindest das Risiko beeinflussen oder die auch vorbeugen vor Übergewicht oder sagen wir auch mal problematischem Essverhalten. Und was sich als unglaublich hilfreich herausgestellt hat, das ist einmal das gemeinsam Kochen aus Grundzutaten zu Hause, indem man die Kinder dort auch einbezieht. Mir ist völlig klar, dass das nicht in allen Familien in Deutschland so möglich ist. Aus Zeitgründen oder auch durch die Familienstrukturen bedingt, durch Schichtdienste bedingt. Wenn immer möglich, selbst kochen ist extrem hilfreich, dann ist natürlich auch ein verbindliches Familienessen hilfreich. Auch ein strukturierter Essalltag ist hilfreich, um eben auch nicht zu viel über den Tag zu essen. Denn wenn ich, sagen wir mal, 3 verbindliche Mahlzeiten über den Tag habe, dann muss ich nicht ständig zwischendurch essen. Und dieses ständig zwischendurch essen ist eines der größten Probleme im Kindes- und Jugendalter, aber auch im Erwachsenenalter. Man bezeichnet das gerne auch als Grazing oder Grasen. Das Problem bei dem Grasen, beim ständig zwischendurch Essen ist, dass wir eigentlich die Sättigungssignale aus diesen kleinen Mahlzeiten überhaupt nicht wahrnehmen. Was daran liegt, dass wir im Kopf mit komplett anderen Dingen beschäftigt sind, während wir da irgendetwas in uns hineinfuttern.
Sie haben jetzt Grazing gesagt, ich habe in der Vorbereitung zur Sendung auch Snacking oft gelesen.
Ja, kann man, genau, das würde ich auch sagen. Snacking ist auch ein Synonym dazu, das heißt das ständige Zwischendurchessen. Und
ein Schokoriegel oder sowas.
Oder Teilchen. Ich nehme auch immer gerne Teilchen, weil man denkt man auch nicht so, dass irgendwas, was man zwischen den normalen Mahlzeiten isst, und es ist in den meisten Fällen ist es nicht der Apfel, das muss man leider auch so sagen. Der wäre ja kalorisch von der Energiedichte noch ganz in Ordnung, aber die anderen Dinge, die bringen einfach häufig viel mehr Kalorien mit.
Weil Sie den Apfel gerade ansprechen, dazu hätte ich noch eine Hörerfrage. Eine Hörerin schreibt uns oder fragt, ist Fruchtzucker genauso schädlich wie der normale Zucker?
Das kommt auf die Verpackung drauf an, würde ich sagen. Wenn Sie den Apfel als Apfel essen, ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden, weil man da auch eine gewisse Kauarbeit hat und man isst den Apfel eben halt in Gänze, vielleicht nicht das Gehäuse, aber den Apfel in Gänze, das heißt auch mit der Schale und mit den ganzen Zellwänden, die da drin sind. Wenn man auf die Idee kommt, dann den Apfel als Apfelsaft abzupressen, dann hat man diese ganzen Zellwände nicht dabei und dann kann man auch die Ballaststoffe, könnte man auch sagen, nicht dabei, man hat die Kauarbeit nicht dabei und man kann in kurzer Zeit sehr viel davon trinken. Und dann gibt es eine Gefahr, auch zu viel Fructose aufzunehmen, weil Äpfel einfach einen großen Teil des Zuckers, den sie natürlicherweise enthalten, in Form von Fructose enthalten. Und Fructose im Übermaß ist sicherlich sehr problematisch. Und im Übermaß Fructose kann man eigentlich fast nur trinken oder gut, natürlich indem man sehr große Mengen an Trockenobst oder auch an Süßwaren isst, kann man auch feste Lebensmittel in Riesenmengen aufnehmen. Aber die entscheidende Gefahr von zu viel Fruchtzucker ist flüssiger Fruchtzucker. Und das sind Limonaden, die enthalten zur Hälfte Traubenzucker und Fruchtzucker, weil da der Haushaltszucker drin ist und der wird eben aufgespalten in die Hälfte das eine, die Hälfte das andere. Und Fruchtsäfte genauso, da ist dann das Verhältnis zwischen diesen beiden Zuckerarten nur nicht genau 1:1, sondern teilweise in Richtung Fruchtzucker verschoben. Also flüssiger Fruchtzucker ist problematisch, deswegen, weil wir schnell große Mengen davon konsumieren. Was jetzt wieder nicht heißt, dass man nicht gelegentlich auch mal ein Glas Saft trinken kann oder auch ein Glas Limonade trinken kann. Das sind sogenannte diskretorische Kalorien. Die Fachgesellschaften sagen, dafür muss es auch einen Spielraum geben. Das ist auch wichtig. Und um den Link zu Bewegung zu schaffen an dieser Stelle, der Spielraum für solche diskretorischen Kalorien, also die man nicht zum Leben braucht, die aber trotzdem irgendwie wichtig sind und die auch Genuss und Geschmack versprechen, der Spielraum dafür ist ganz besonders groß, wenn man körperlich aktiv ist. Dann hat man einfach mehr Spielraum für solche zusätzlichen Kalorien und auch für flüssige Kalorien.
Mhm. Frau Justen, dann sind wir beim Thema Bewegung.
Herr Errott, vielen Dank, dass Sie die Bewegung so schön ins Spiel bringen. Ich würde trotzdem, also, wenn ich natürlich Sporthochschule Köln vertrete, aber die Bewegung darf nicht fehleingeschätzt werden, weil häufig ist es halt so, dass man denkt, man hat wer weiß wunders was durch Sport verbraucht. Und ich nehme immer so gerne ein Beispiel für einen Würfelzucker, das sind 12 Kilokalorien, muss man leider 500 Schritte absolvieren, um den wieder zu verbrennen, wenn man das mit kleinen Schoko, also wie so ein Mini-Teilchen Schokoriegel. Und von daher muss man gucken, wie sortiere ich das richtig ein und und im Grunde genommen ist es halt so, dass Bewegung tatsächlich zwar für den Kalorienverbrauch total wichtig ist und wie Sie sagen, auch eine Lücke schließen kann, aber auch richtig eingeschätzt werden muss dann dahinter.
Mhm. Sie können sich gerne beteiligen an dieser Sendung. Sie können uns anrufen oder schreiben zum Thema immer mehr Übergewichtige, die Suche nach dem richtigen Körpermaß. Unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de, so wie das Frau Lemke gemacht hat. Sie schreibt uns: eine gesunde Ernährung, da sind wir jetzt wieder bei der Ernährung, eine gesunde Ernährung ist von der industriellen Produktion der Lebensmittel abhängig. Der einfachste Weg, Übergewicht zu reduzieren, ist unter anderem eine Zuckersteuer. Das UK, das Vereinigte Königreich, hat diese. Das heißt, es ist möglich, politische Entscheidungen gegen mächtige Lobbyisten zu treffen. Das ist ein Aspekt, und ein Hörer schreibt uns auch schon ein paar Vorschläge, wie man eben zu weniger Übergewicht in der Gesellschaft kommt. Zuckersteuer führt er hier auf, realistische Kennzeichnung von Lebensmitteln, Einschränkung der Werbung für Süßigkeiten, einige Punkte, die er uns geschickt hat. Herr Errott, ganz kurz noch vor den Nachrichten. Sie haben gerade im Wissenschaftlichen Beirat für den Bürgerrat gearbeitet. Das sind Punkte, die Ihnen da bekannt vorkommen dürften.
Das ist richtig. Es gibt einige, die tatsächlich Empfehlungen des Bürgerrats geworden sind. Aber der Bürgerrat ist ja annähernd repräsentativ für die Menschen in Deutschland ausgewählt worden. Und dort wurde unter anderem abgestimmt, soll es eine explizite Zuckersteuer auf zuckerhaltige Getränke geben.
Herr Errott,
da konnten sich die Menschen nicht auf eine Mehrheit pro oder contra einigen an der Stelle.
Genau darüber werden wir gleich noch sprechen. Wir werden diesen Bürgerrat thematisieren und weiter über das Thema Übergewicht sprechen, hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Da diskutieren wir heute über Übergewicht, die Suche nach dem richtigen Körpermaß. Ein verbindliches Label für Lebensmittel, kostenfreies und gesundes Essen an Schulen und Kitas, weniger Steuern auf frisches Obst und Gemüse, mehr Steuern dafür auf zuckerhaltiges. Es gibt also die Vorschläge, die liegen auf dem Tisch, Vorschläge für eine gesündere Ernährung. Von der Umsetzung sind wir aber noch ein gutes Stück weit entfernt. Und Vorschläge gibt es unter anderem, weil ein Bürgerrat zusammengerufen wurde vom Bundestag im vergangenen Jahr. Die Vorschläge wurden Anfang des Jahres vorgelegt. Und Thomas Errott gehörte zum Wissenschaftlichen Beirat, Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie an der Uni Göttingen. Herr Errott, Sie haben eben schon geschildert, das Thema Zuckersteuer wurde am Ende keine Empfehlung, weil es keine Mehrheit gibt. Aber wenn ich auf die vielen Rückmeldungen zum Thema Zucker hier schaue, die uns erreichen, dann merke ich, Zucker ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt.
aus der Perspektive des Bürgerrats ist es so gewesen, dass, naja, die Menschen gespalten waren. Es gab diejenigen, die gesagt haben, das ist wichtig, das brauchen wir unbedingt. Und es gab die andere Hälfte, die gesagt hat, ja, selbst wenn das vielleicht was bringt, möchten wir aber nicht, dass der Staat uns das in dem Maße, dass er uns in dem Maße bevormundet. So habe ich das in der Diskussion vernommen. Und am Ende wurde dann demokratisch abgestimmt und weder das Votum für noch das Votum gegen eine Zuckersteuer haben dann 50% erreicht, sodass ich in den neuen Empfehlungen, die der Bürgerrat veröffentlicht hat, keine Empfehlung pro oder contra Zuckersteuer findet. Es gibt aber natürlich Dinge, auf die der Bürgerrat sich einigen konnte und viele Dinge, und da haben Sie ein paar ja auch gerade schon genannt. Es gibt zum Beispiel auch die Empfehlung Fördern statt Fordern, neuer Steuerkurs für Lebensmittel. Und die Idee dahinter ist, dass all die Lebensmittel, die gesund sind und die den Großteil oder die Basis unseres Essens darstellen sollen, dass die ja entweder von der Mehrwertsteuer ganz ausgenommen werden oder von 19 auf 7 runtergestuft werden. Und ein wunderbares Beispiel ist Mineralwasser. Das hat noch 19% Mehrwertsteuer und im Idealfall würde man das dann komplett von der Mehrwertsteuer ausnehmen. Dann Obst und Gemüse. 7% derzeit würde man dann auch runterstufen auf 0%, genauso Hülsenfrüchte oder Vollkorngetreideprodukte, also all die Dinge, die gesundheitsfördernd sind. Und das würde dann im Warenkorb schon ein bisschen was ausmachen. Und da gab es ein Mehrheitsvotum für einen solchen neuen Steuerkurs.
Man muss vielleicht klar machen, dieser Bürgerrat, der hat den Titel Ernährung im Wandel. Da ging es nicht um das Thema Übergewicht primär und wie man vom Übergewicht in der Gesellschaft wegkommt, sondern es ging eben darum, tatsächlich die Ernährung, eine gesündere Ernährung irgendwie herbeizuführen. Weiterer Aspekt, Herr Elroth, wenn ich das noch sagen darf, das Mindestalter für den Verkauf von Energydrinks auf 16 zu erhöhen. Da sind wir wieder beim Thema Zucker und eben auch gerade bei Jugendlichen, die ja durch oft natürlich die sehr plakative, glänzende Werbung angesprochen werden, gerade für Softdrinks und Energydrinks.
Ja, bei Energydrinks geht es sicherlich hauptsächlich den hohen Koffeingehalt, der dann einen Einfluss auch hat auf die Reifung des Gehirns und Koffein in großen Mengen ist für Heranwachsende sicherlich nicht günstig. Darum hat der Bürgerrat das zu Recht adressiert. Gleichzeitig enthalten diese Energydrinks natürlich auch noch flüssige Kalorien, also Zuckerkalorien spielen auch noch eine Rolle, aber es ging da primär um das viele Koffein und die negativen Auswirkungen des Koffeins. Und wie Sie richtig gesagt haben, der Bürgerrat hat natürlich nicht primär Empfehlungen erarbeitet, die Adipositas-Prävalenz, also die Zahl der Menschen, die davon betroffen sind, in Deutschland senken soll, sondern es ging auch um Nachhaltigkeitsaspekte, um Tierwohlaspekte zum Beispiel oder um gute Gemeinschaftsverpflegung auch in Senioreneinrichtungen, in Kindertagesstätten und Schulen. Das sind auch kleine Bausteine, die auch irgendwo das Risiko für Adipositas mit beeinflussen, gerade wenn man sie alle zusammennimmt. Aber der Bürgerrat hat sich eigentlich Gedanken gemacht um das Ernährungssystem der Zukunft. Da geht es auch um Adipositas-Vorbeugung, aber es geht eben auch sehr viel um Nachhaltigkeit oder Gesunderhaltung.
Genau, wie Sie sagen, das Thema Übergewicht spielt aber zumindest auch da mit rein. Und das sind Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Ich habe eben schon erwähnt, von der praktischen Umsetzung in der Politik noch ein gutes Stück weit entfernt. Katrin Giel, Professorin für Psychologie am Kompetenzzentrum für Essstörungen. Wenn wir auf diese Maßnahmen gucken, die eigentlich die Politik leisten könnte, um ja zum Beispiel zu einem besseren Essen, zu einer besseren Ernährung zu kommen, auch in anderen Bereichen vielleicht das Thema Übergewicht anzugehen. Wo stehen wir da?
Ja, also es ist gut, glaube ich, dass wir da auch nochmal drüber sprechen und das ein bisschen einordnen in den ganzen großen Zusammenhang gesellschaftlich, weil es sind vorher auch schon mal angeklungen, ja, wir haben dieses Mikrosystem Familie und die Eltern, die natürlich eine wesentliche Rolle dann auch spielen für den gesunden Lebensstil der Kinder. Aber die, glaube ich, die Eltern und Familien, die stehen wirklich auch stark unter Druck in unserer Gesellschaft und in den Gesellschaften, weil hier eben die Nahrungsmittelumwelt so verändert ist, dass überall im Endeffekt auch Konsumanreize sind, ja, Verzehranreize. Es wurde vorher auch schon angesprochen, ja, wie die Umwelt auch da ist, wo Werbung auch gemacht wird, gezielt, die sich an Kinder richtet für Nahrungsmittel, die sehr zuckerhaltig sind. Und hier gibt es ja aber jetzt aktuelle Entwicklungen, dass die Ampelregierung das auch angehen möchte, ja, dass der Kinderschutz an der Stelle auch verbessert werden soll und diese Werbung im Endeffekt nicht mehr möglich sein soll.
Wir haben einige Zuschriften erhalten. Zum Beispiel hat uns ein Zuschauer aus Ostwestfalen geschrieben. Er schreibt uns, vor 9 Jahren wog ich bei 180 Zentimeter Größe 107 Kilo. Innerhalb von 8 Monaten gelang es mir, 35 Kilo abzunehmen. Das schaffte ich ohne Hilfe. Ich habe mir die Frage gestellt, warum bin ich so schwer geworden? Wenn ich so viel abnehmen will, dachte ich mir, darf das keine Verzichtdiät sein. Essen muss weiterhin schmecken und es muss auch über einen längeren Zeitraum funktionieren, schreibt uns dieser Hörer. Und ein anderer Hörer, Herr Ritschel, der hat uns angerufen aus Freiburg. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Ritschel am Telefon. Ich wollte mal eine Lanze brechen für alle, die über ihrem Gewicht liegen, aber absolut dazu stehen, weil es ein Teil auch ihres Lebensgenusses ist. Und so ist mir aufgefallen bei dem Begriff, wenn ich immer Übergewicht höre, dachte ich mir, das kann man ja auch mal trennen und dann heißt es über Gewicht reden. Und das ist genau der Punkt, weil ich denke, der Begriff Übergewicht mündet ja automatisch so in eine Art negativen Aspekt. Also das ist dann mit Krankheit verbunden, mit Unwohlsein, mit Übermaß an Genuss. Und das, finde ich, ist ein Aspekt, den sollte man einfach auch erwählen.
Das ist für mich, das heißt, diese Stigmatisierung auch lassen?
Richtig, ja genau, das meine ich. Ja, der Begriff alleine, Übergewicht, was denkt man da sofort, wenn man das hört? Dass jemand über einem Limit liegt. Und das Limit ist halt bei jedem unterschiedlich. Ich weiß nicht genau, ob ich den Schauspieler Rainer Hunold mal in einer Sendung, ich hoffe, dass ich das richtig zitiere, und er hat zum Beispiel genau diesen Aspekt hervorgehoben, dass man auch dazu stehen kann und dass das nicht unbedingt zur Krankheit führen muss.
Herr Ritschel, danke, dass Sie uns darauf hinweisen und im Grunde auf einen Aspekt hinweisen, den wir am Anfang der Sendung ja auch schon mal ein bisschen aufgegriffen haben. Das ist natürlich schnell, dass man schnell in diese Situation kommt, auch in die Diskussion so kommt, dass man es alles unter dem Problem, dass man Übergewicht unter dem Aspekt Problem bezeichnet. Herr Ritschel sagt jetzt, nicht immer ist Übergewicht eine Krankheit.
Herr Ritschel, Sie greifen das tatsächlich nochmal auf, was wir am Anfang hatten. Und ich hatte da extra auch schon auf mein Wording geachtet, dass es das Risiko birgt, dass Folgeerkrankungen da sind. Und das ist natürlich dann auch wieder sehr komplex. Wir arbeiten, viele von uns, auch Katrin Giel, wir arbeiten sehr eng auch mit Selbsthilfegruppen, Verbänden zusammen, Selbsthilfegruppen, die uns diese Vielschichtigkeit von Menschen, die betroffen sind, schon teilweise auch behandelt, operiert wurden und solche Dinge, auch ihre Perspektive reingeben. Und da kommt häufig auch der Begriff gerne des Mehrgewichtes. Den hatte ich vorhin mal ganz kurz auch im Nebensatz so erwähnt. Ich glaube, es ist wichtig, diese Stigmatisierung dahinter zu vermeiden. Ob ich das so nenne oder so nenne, das ist, glaube ich, es ist eine Frage der Haltung. Welche Haltung habe ich? Welche Haltung habe ich in den Gesundheitsberufen diesem Thema gegenüber? Welche Haltung entwickle ich? Und entwertend sollte sie eben keinesfalls sein. Und das ist der Hinweis, den ich bei Ihnen extrem noch mal raushöre. Wir müssen uns aber auch, und das sage ich noch mal jetzt explizit als Ärztin, uns auch schon damit auseinandersetzen, wer wird krank, wer hat das Risiko, was liegt in der Familie und solche Sachen, welcher Leidensdruck. Frau Schreiber hatte das vorhin, als die Hörerin mit dir ihre eigene Geschichte eben noch mal erzählt hat, hingewiesen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir es eben lernen, vielschichtig darüber zu denken und eben auch nicht nur auf einen Body Mass Index zu reduzieren.
Genau. Herr Ritschel, welche Haltung nehmen Sie wahr mit Blick auf Übergewicht oder Mehrgewicht, wie man es auch immer nennen möchte?
Ja, also für mich, ich kenne einige Leute im Umfeld und für die ist es einfach eine Lebenshaltung, unabhängig von der Perspektive, jetzt da mit Krankheit rechnen zu müssen. Ja. Wobei auch immer wieder das Thema, weil man spricht ja häufig dann davon, von Lebenserwartung, und die Frage ist, was erwartet man dann vom Leben? Ist es nur Dimension, nur Länge, oder ist es auch Qualität? Denn die Garantie, dass wir zum Schluss unserer Lebenszeit krank werden oder nicht krank werden, gibt es nicht.
Frau Justen?
Herr Ritschel, ich habe mich tatsächlich da nochmal bemerkbar gemacht, dass ich da gerne, finde ich, ganz wichtigen Aspekt mit Lebensqualität und Lebenserwartung und solche Dinge. Ich glaube aber, das sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Dass das hedonistische und gerne Essen und Essen ist Kommunikation, Essen ist Zusammenessen. Herr Errott hatte das auch, verbindliche Familienmahlzeit. Eigentlich ist Essen ein ganz, ganz wichtiges oder gemeinsam Essen wichtiges Kulturgut. Da bin ich voll bei Ihnen. Aber auf die Ernährung zu achten und sich mehr zu bewegen, ist nicht der Gegenspieler, sondern ist eben, da gibt es auch viel, viel Buntes dazwischen.
Herr Ritschel, Sie wollten noch einen Satz dazwischen schieben.
Das ist schon völlig richtig. Ich wollte es einfach mal herausstellen, dass es auch eine andere Einstellung dazu gibt. Und wie gesagt, gerade der Begriff Übergewicht definiert ja schon das Negative und das möchte ich ein bisschen ausräumen.
Und damit, dafür danke ich ganz herzlich, dass Sie sich damit gemeldet haben. Herr Ritschel, danke Ihnen und einen angenehmen Tag. Da sind wir beim Thema oder bei der Frage, wie man gesellschaftlicher auch auf den Körper blickt. Und das ist natürlich ein Thema, was insbesondere im jugendlichen Alter eine sehr große Rolle spielt, aber natürlich auch darüber hinaus. Und Herr Ritschel hat jetzt eben von so einer Stigmatisierung gesprochen, die es vielfach gibt. Dieses Körperbild eben zu viel zu haben, das wird gleich negativ betrachtet. Und ist es nicht eigentlich, das würde ich gerne Frau Giel fragen, die am Kompetenzzentrum für Essstörungen arbeitet, ist es nicht eigentlich sehr paradox, dass wir gerade in Social-Media-Zeiten ständig umgeben sind von Idealen, die typischerweise eigentlich auch gar nichts mit der Realität zu tun haben, sondern vielmehr mit Photoshop, dass wir in dieser Welt dann trotzdem gerade eine Zunahme auch von Übergewicht sehen, also dass das so auseinanderklafft?
Ja, würde ich Ihnen absolut recht geben. Also es ist wirklich paradox und deshalb auch, denke ich, wissenschaftlich auch spannend, weil wir leben eigentlich in Gesellschaften, in denen sehr viele Menschen von Über- oder Mehrgewicht betroffen sind und gleichzeitig das Schönheitsideal noch extremer sich zuzuspitzen scheint in die entgegengesetzte Richtung. Ja? Also so ein Schlankheitsideal, wo wir auch sehr gute Daten haben, was eigentlich wirklich die letzten Jahrzehnte immer noch schlanker und schlanker geworden ist, sodass es im Endeffekt für die meisten Menschen überhaupt nicht erreichbar ist. Und Sie haben angesprochen, wir haben vielleicht früher diese Schönheitsideale anders transportiert, also eher in linearen Medien oder in Printmedien, jetzt haben wir Social Media.
Aber auf den Hochglanzzeitschriften, da sahen die Leute auch einmal alle perfekt aus.
Das stimmt, aber Sie haben jetzt auch angesprochen, dass wir eben in den digitalen Medien nochmal ganz andere Möglichkeiten haben, auch Dinge nochmal nachzubearbeiten, oder in bestimmter Art und Weise auch darzustellen. Gerade für junge Menschen wissen wir, die da sehr aktiv sind oder das sehr stark konsumieren, dass die sehr unter Druck kommen. Also viele fühlen sich da sehr stark auch angesprochen, weil sie denken, ich möchte ja auch zu einer Gruppe dazugehören. Hier werden diese Schönheitsideale sehr propagiert und dass es teilweise auch das Risiko birgt, dass da auch tatsächlich das Essverhalten verändert wird.
Bodyshaming ist da ja ein Wort, was einem auch begegnet, diese abwertenden Äußerungen, die zum Beispiel gerade in sozialen Netzwerken auftauchen, mit Blick auf den Körper. Und da spielt eben das Gewicht ganz oft eine wesentliche Rolle.
Genau, und das ist natürlich auch nochmal eine neue Dimension. Ich meine, Kinder haben das auch schon, oder Jugendliche haben das auch schon immer berichtet. Ich denke, diejenigen, die auch mit denen auch klinisch arbeiten, wissen das, dass es Hänseleien auch schon immer gab. Aber das hat natürlich eine neue Dimension, wenn das dann auch noch 24/7 eigentlich auf sozialen Medien auch noch verhandelt wird. Ja, da hat man gar keine Schutzräume mehr. Also man ist eigentlich ständig das Opfer, ja.
Die Suche nach dem richtigen Körpermaß, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk an diesem Freitagvormittag. Und angerufen hat uns unter anderem Frau Gröger aus Winsen an der Luhe. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich finde es ein sehr interessantes Thema und das, was Sie besprechen, muss ich sagen, ich bin 78, habe ich mit allen Höhen und Tiefen auch erlebt und auch durchgemacht. Und muss sagen, ich bin jetzt nach der Hektik und Stress, alles was gewesen ist, jetzt im Rentenalter doch mehr zur Ruhe gekommen und auch zu der Erkenntnis, was haben wir für eine Nahrungszufuhr? So, wir sind oberflächlich, also ich bin selber auch gewesen, weil es schnell gehen musste. Es musste alles schnell gehen, dann wunderte man sich mit Allergien, auch bei den Kindern. So, und wenn man feststellt, was wir uns heutzutage als Nahrung zuführen, das ist ja ein Unterschied zu dem wie vor 50 Jahren. So, und wenn man diese ganzen E-Stoffe und Zusatzstoffe und zum Beispiel ein Thilo Kassler für 2,40 Euro, was hier im Ort angeboten wurde. Da kann ich doch nur überlegen, wenn ich vernünftig nachdenke, was bringe ich nachher für Geld in die Apotheke, um praktisch diese Dinge, die ich mir dazu führe, die nicht okay sind.
Mhm. Herr Elrott, Thomas Elrott, Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie. Wie blicken Sie darauf, was uns Frau Kröger schildert?
Es ist sicher eine gute Idee, wenn man, sagen wir, gesundheitsbewusster auswählen möchte, sich aus den Lebensmitteln zu bedienen, aus den, sagen wir mal, Grundzutaten zu bedienen und dann daraus selbst zu kochen. Das ist dann automatisch damit verbunden, dass das, was auf dem Ausnahme bestätigt die Regel natürlich, aber automatisch damit verbunden, dass das, was auf dem Teller landet, dann eigentlich schon mal grundsätzlich gesund ist. Es ist ein bisschen schwierig. Es gibt viele verarbeitete oder vorverarbeitete Lebensmittel da draußen im Handel, völlig klar. Aber die gibt's natürlich auch, weil unsere Lebensbedingungen sich so stark verändert haben. Und das war vor allen Dingen die Änderung der Rolle der Hausfrau hin zur Berufstätigen. Und das hat einfach dazu geführt, dass viele Lebensmittel, Convenience-Lebensmittel, das heißt also Lebensmittel, die schnell und einfach zuzubereiten sind, geworden sind im Handel. Und dass sie immer mehr verarbeitet oder vorverarbeitet worden sind. Und das führt in der Summe sicherlich dazu, dass diese Lebensmittel auch eine höhere Kaloriendichte haben als die Grundzutaten, aus denen sie dann hergestellt sind. Und das ist ein Pfad, der einfach mit dazu beiträgt, dass wir heute mehr Kalorien aufnehmen, wenn wir viele verarbeitete oder vorverarbeitete Lebensmittel essen. Es gibt aber auch natürlich das Gegenteil. Es gibt auch einen fertigen Salat im Supermarktregal. Der ist in dem Sinne auch vorverarbeitet. Auf der anderen Seite hat der eine relativ niedrige Kaloriendichte und er hilft vielleicht auch in einer Situation, wenn es mal richtig schnell gehen muss, dann doch etwas zu essen, was jetzt nicht unnötig viel Energie hat. Darum ist es nicht so ganz einfach, das allein nur anhand des Verarbeitungsgrades zu trennen. Oder nehmen wir die ganzen modernen Fleischersatzprodukte, die sind zwar zum Teil aufwendig verarbeitet, aber die Rohzutaten sind dann Linsen oder Weizen oder Erbsen oder Soja. Und man muss immer das Produkt am Ende auch vergleichen mit dem Produkt, was es dann ersetzt. Wenn man ein Urteil fällen möchte, ist das jetzt gesundheitlich die bessere oder die schlechtere Wahl? Und da sind diese kategorischen Einteilungen einfach im Einzelfall völlig problematisch. Im Großen und Ganzen stimmt es natürlich, wenn wir alle noch selbst kochen würden. Und das ist im höheren Lebensalter dann ja etwas, was wieder geht, weil man die Freiräume auch zeitlich hat. Dann ist das für die Gesundheit wahrscheinlich die viel bessere Wahl.
Sagt Thomas Elrott, der Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie an der Uni Göttingen. Und Frau Gröger hat schon gesagt, sie möchte einen Einwand bringen. Lassen Sie mich das kurz mit einer Frage noch verbinden. Wie viel Eigenverantwortung sehen Sie denn sozusagen beim bewussten Einkauf?
Und zwar von Anfang an, auch als ich Kinder hatte, bin ich verantwortlich für die Gesundheit meiner Familie. Und wenn man sagt, Kochen ist zeitaufwendig, kann man nur, wenn man Rentner oder Hausfrau ist, Einspruch. Kochen, selber kochen ist einfach eine Sache der Planung. So, und das Traurige ist, dass viele junge Menschen gar nicht mehr kochen können und haben aber 3 oder 4 Kinder. Das heißt, und dieser Ansatz ist doch nicht in Ordnung. Ich sag, Sie machen doch Ihr Auto, fahren Sie doch auch nicht mit Buttermilch, sondern wissen, da muss ganz normales Benzin oder Diesel rein. So genauso weiß ich, wenn ich gesunde Kinder oder Enkelkinder oder ich selber auch gesund bleiben möchte, muss ich mir gute Dinge praktisch zuführen. So, und das ist das, diese Unlogik im Denken. Da muss nachher kein Psychologe kommen und sagen, warum isst du so viel und, weil ja zum Teil auch diese hohen Stoffe, jetzt Glutamat zum Beispiel, was so appetitanregend ist, dass man das nachher gar nicht mehr steuern kann.
Frau Gröger, ich danke Ihnen ganz herzlich und Sie haben eben auch nochmal angesprochen, dass natürlich auch die Eltern da eine Verantwortung haben gegenüber den Kindern und darauf bezieht sich noch ein Hörer, der auch sich darauf bezieht, dass wir eben schon hier darüber gesprochen haben, dass die Eltern viel Einfluss haben durch ihre Ernährungsgewohnheiten auf Kinder und insbesondere der Verzicht positiv sei. Da möchte uns dieser Hörer widersprechen. Er schreibt uns, bei mir war es so, dass genau dieser Zuckerverzicht stark gelebt wurde. Das hatte aber bei mir zur Folge, dass ich viel versucht habe, eigene Süßigkeiten zu kaufen, sobald es ging. Und die Menge an ungesundem Essen, das ich gegessen habe, sobald ich ausgezogen war, ist dann nochmal sprunghaft angestiegen. Frau Josten, Sie nicken. Das heißt, es kann auch genau nach hinten losgehen, wenn man versucht eigentlich die Kinder zur richtigen Ernährung zu erziehen.
Ja, ich kenne dieses Argument auch tatsächlich und ich glaube, das ist so ein Stück weit unterschiedlich von Kind zu Kind und von Elternhaus zu Elternhaus, je nachdem, wie man das bespricht. Es gibt immer diese Idee des rigiden, sehr starren Essverhaltens und da gehört natürlich jedes Verbot rein und deswegen sind wir eigentlich auch aus Sicht der Ernährungsmedizin, da kann Thomas Elroth wahrscheinlich auch noch viel Besseres zu sagen als ich, aber eigentlich angehalten, es ist nichts verboten, deswegen ist auch die Schokolade nicht verboten. Es sollte eben auch genossen werden und dann kriegt es auch nicht so eine Überdimension. Also ich glaube, man kann auch das nicht in die eine oder andere Richtung verteufeln, sondern man muss so ein Stück weit gucken, wie tickt denn meine Familie und ist ein Verbot. Ich finde, Süßigkeiten sollten eben was Besonderes bleiben, ne? Und die Basis sollte eben eine ausgewogene Ernährung sein und inzwischen ist es ja auch von der DGE so, dass eben überwiegend pflanzenbasierte Ernährung empfohlen wird.
Die DGE?
DGE ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die das auch nochmal sehr schön aktualisiert hat. Und wenn wir den Bogen da weiterdenken, sind wir nämlich auch schon bei klimagünstig und bei ganz anderen Aspekten, die eigentlich uns heutzutage auch noch mit bewegen. Und von daher würde ich sagen, ja, Zuckerverbot ist immer ungünstig, aber zu besprechen und zu kommunizieren, warum man das dann so macht und vielleicht da einen anderen Umgang, eine andere Haltung als Eltern damit zu finden, das ist wahrscheinlich förderlicher für die Kompetenzentwicklung, wieder damit umzugehen.
Da hören wir raus, dass also vieles ineinander greift dann wiederum auch. Und wir hören auch, dass es die absoluten Wahrheiten sicherlich nicht gibt, dass es völliger Verzicht genauso wenig sein kann wie das völlige Übermaß. Und weil wir heute nach dem richtigen Körpermaß fragen, die Suche nach dem richtigen Körpermaß, würde ich gerne abschließend in dieser Sendung Katrin Giel noch mal einbinden vom Kompetenzzentrum für Essstörungen am Universitätsklinikum in Tübingen. Wie kommt man denn für sich selbst zu diesem richtigen Körpermaß?
Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr große und gute Frage natürlich.
Und das jetzt zum Abschluss noch mal.
Genau. Und ich denke, es ist, oder ich hoffe, wir haben das gemeinsam auch klar gemacht, dass das ein sehr komplexes Feld ist, wo sehr viele Aspekte eben reinspielen. Und ich glaube, wir haben auch betont, dass es natürlich so eine entwicklungspsychologische Perspektive hat. Ja, dass es, glaube ich, auch wichtig ist, wie starte ich da und wie bin ich da vielleicht auch aufgewachsen. Aber es ist nie zu spät, auch zu diesem Körpermaß zu kommen. Und ja, das spielt ein Stück weit sicherlich eine Rolle, wie ich auch trotz dieser ganzen widrigen Umstände, die wir angesprochen haben in unserer veränderten Gesellschaft, ein Stück weit ja auch mit mir selber da ins Reine komme. Und das sind bestimmte Aspekte. Wir hatten Höreranfragen, wo gesagt wurde, ja, bei mir spielt Stress eine Rolle oder negative Emotionen. Andere sagen, ja, für mich ist eher diese Bewegung der Aspekt. Ja, ich glaube, das ein bisschen rauszufinden, was ist vielleicht für mich der springende Punkt und an der Stelle eine Idee zu entwickeln, kann ich da was verändern oder kann ich eine Akzeptanz vielleicht entwickeln, dass es jetzt nicht geändert werden kann. Ja? Das wäre vielleicht so eine schnelle Antwort darauf.
Eine schnelle Antwort am Ende dieser Sendung. Vielen Dank dafür, Katrin Giel, Professorin für Psychologie am Kompetenzzentrum für Essstörungen am Universitätsklinikum in Tübingen. Wir haben heute das Thema besprochen, immer mehr Übergewichtige, die Suche nach dem richtigen Körpermaß. Frau Giel, vielen Dank. Außerdem herzlichen Dank an Christine Josten, Sportmedizinerin und Professorin am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und herzlichen Dank auch an Thomas Elroth, Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie an der Uni Göttingen. Das war die Lebenszeit an diesem Freitag. Ich möchte Sie noch hinweisen auf den nächsten Freitag. Da geht es um Scheidungen im hohen Alter, späte Trennung. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland rund 25.000 Menschen geschieden, die mehr als 20 Jahre verheiratet waren. Das sind 18% aller Scheidungen. Diese späten Trennungen nach vielen Jahren der Partnerschaft sind für die Betroffenen mit großen emotionalen Herausforderungen verbunden. Und nächste Woche, wie gesagt, Thema hier in der Lebenszeit. Späte Trennung, wenn die Liebe im Alter endet. Das war's für heute. Am Mikrofon Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Tag.